Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Er vertritt revolutionäre wissenschaftliche Ideen.
Wir alle haben Hirn.
Und füllt mit seinen Vorträgen ganze Säle.
Ihr habt mich vielleicht noch nie gesehen, aber euer Gehirn hat von weniger als 100 Millisekunden schon vieles erkannt. Ein junger Mann, ein Asiate und vielleicht kann er nicht so gut Bier trinken, weil dem die Alkoholenzyme fehlen. Vielleicht denkt ihr, ihr kennt ihn von woher, weil Asiaten alle gleich aussehen.
Don, musst du dir das mit dem Bier häufig anhören, diese Frage?
Ja, auf jeden Fall. Das kommt sehr, sehr oft bei Kneipen und deswegen habe ich dann immer auch mal gesagt, okay, jetzt probiert das mal aus. Wir tun hier so einen Kasten hin und schauen mal, wer hier länger sitzen kann.
Und?
Ich kann relativ gut Bier trinken. Ich bin so da ein Asiate, der gut trinken kann.
Ist das, weil du gut im Training bist und sozusagen der genetischen Disposition gegen anarbeitest, oder?
Nee, es ist eine Glückssache. Mein Vater kann gut trinken, mein Großvater auch. Ich glaube, das liegt in der Familie, dass unsere Familie außergewöhnlich asiatische, also dass unsere Familie auf jeden Fall diese Gene hat, die Alkohol vertragen.
Dong Xiong Chang ist Neurowissenschaftler, promoviert und einer der besten und erfolgreichsten Science Slammer in Deutschland, die wir so haben. Heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Und vielleicht denkt ihr auch, ihr macht Hunde und Katzen. Nein, aber ich erzähle euch von Nilpferden.
Deutschlandfunk Nova.
Dong, du darfst dir am Anfang bei uns was wünschen. Oh, ja, wir haben einen Umschlag vorbereitet. Und in diesem Umschlag, oder auf dem Zettel in dem Umschlag, steht: Hallo, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit Dong Xiong Chang. Du darfst dir eine aussuchen. Erstens, in einer Welt ohne Vorurteile leben. Oha, da werden wir gleich pathetisch.
Ich glaube, das ist keine menschliche Welt.
Ist das so?
Ja, also jeder Mensch hat gewisse Vorurteile. Die sind nicht unbedingt negativ. Die brauchen wir auch, um zu überleben.
Weißt du für dich selbst, welche Vorurteile du hast?
Ich denke oft darüber nach, aber ich glaube, das Schwierigste ist, die eigenen Vorurteile zu kennen, weil das ja schon in unserem Kopf ist. Ne? Klar, ich habe gewisse Vorurteile. Also ich hatte zum Beispiel Vorurteile, dass ich dachte, super hübsche Frauen können nicht so gut kochen und meine Frau hat das Gegenteil bewiesen.
Zweite Möglichkeit wäre, in das Heimatland deiner Mutter reisen. Das ist Nordkorea. Schon mal da gewesen?
Nee, ich darf auch nicht da sein.
Weil Südkoreaner?
Genau, weil mein Vater und meine Familie, wir leben in Südkorea und das ist nicht erlaubt. Also offiziell ist der koreanische Krieg auch noch nicht zu Ende. Das bedeutet, das Kriegsgesetz hat Oberhand. Also wenn ich Nordkorea besuchen würde, dann könnte man mich der Spionage beschuldigen.
Hättest du Bedürfnis danach, das Land mal zu besuchen, oder sagst du eigentlich, ist es nicht wichtig für mich?
Also es gab Reiseprogramme, die jetzt aber von der letzten Regierung unterbrochen worden sind. Man konnte nach Nordkorea auch reisen als Südkoreaner. Es gab solche Programme. Aber ja, also es würde schon einen reizen, ja genau. Aber ich glaube, das könnte noch passieren, bevor ich sterbe. Also ich hoffe mal, dass dann das Land auch wie Deutschland wieder vereint wird.
Hat deine Mutter noch Familie gehabt in Nordkorea? Also gibt es da noch ganz entfernte Verwandte?
Ja, bestimmt. Aber wenn man aber jetzt nachrechnet und auch die Lage dort, dann ist die Chance, dass die Verwandten jetzt noch leben, relativ gering, müsste man sagen.
Dritte Möglichkeit wäre, neurowissenschaftliche Tests mit Angela Merkel und Donald Trump machen.
Ich glaube, indirekt gibt es da schon Versuche. Also ich hatte gehört, dass Frau Angela Merkel tatsächlich mit Neurowissenschaftlern und Kognitionswissenschaftlern arbeitet, die ihr auch in ihrer Arbeit helfen, zum Beispiel mit Informationen und Wahrnehmungen und so. Also ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich hatte es mal so gehört. Also
würde dich das reizen, weil du ja so ein bisschen auch interkulturell forschst, gerade weil Trump natürlich ganz anders sich gibt als eine Merkel, also steckt da Erkenntnisinteresse für dich drin? Oder hast du das Gefühl, ach komm, das ist so durchsichtig, das brauche ich eigentlich nicht erforschen?
Ich glaube, das Bild, das wir von den Politikern haben und wie sie wirklich sind, da gibt es bestimmt einen Unterschied. Weil das Bild, das wir von den Politikern haben, kommt ja nur von den Medien. Aber wenn man sie wirklich als Mensch kennenlernt, da gibt es bestimmt auch ganz andere Seiten. Und die könnten schon spannend sein.
Wenn du dir eins aussuchen müsstest, also Welt ohne Vorurteile, Nordkorea besuchen oder die Tests mit Merkel und Trump, was würdest du dir aussuchen?
Ich fände die letzte Option die lustigste. Also ich würde schon Politiker als Mensch kennenlernen und mit ihnen dann wirklich Wahrnehmungstests oder psychologische oder neurowissenschaftliche Tests machen zu können. Das würde schon einen reizen, ja.
Gibt es so einen Test, den du im Kopf hättest, wo du sagst, ach, das wäre so ein Anfangstest, den man mit allen erstmal machen könnte, also auch mit Trump und Merkel?
Ja, also es gibt so eine Art Test, da kann man versteckte Vorurteile
feststellen.
Also Implicit Association Test, IAT nennt man das. Wäre gefährlich, wenn die Ergebnisse veröffentlicht werden.
Da ist ja Geheimdienst dann davor.
Ja, aber es wäre schon interessant zu sehen, in welche Denkfallen sie tappen. Und ich glaube, größtenteils haben das auch andere für Trump schon analysiert, dass sie sagen, der hat diese Tendenzen in seine Wahrnehmung oder wie er das macht. Aber das nochmal experimentell ganz genau festzustellen, wäre schon spannend.
Ja, und Wissenschaft lebt ja auch davon, die Ergebnisse wiederholen zu können. Also insofern wäre es ja durchaus wert, das dann nochmal. Also liebe Bundesregierung, wenn ihr uns hört und Frau Merkel noch einen Slot im Terminkalender frei hat, Dong Seong-Chang steht bereit, um neurowissenschaftliche Tests mit Angela Merkel zu machen. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Lass uns mal mit den Nilpferden tatsächlich eben anfangen.
Nilpferde haben auch ein Gehirn. Und wie Nilpferde kämpfen, ist nicht so, dass sie wirklich körperlich werden, sondern der eine Nilpferd reißt sein Maul auf, das andere Nilpferd reißt sein Maul auf und immer der mit dem größeren Maul gewinnt.
Das heißt im Klartext, Nilpferde verhalten sich genauso wie Menschen.
Ja, könnte man sagen. Also auf Englisch sagt man ja auch Big Mouth, hat eine große Klappe und die beeindruckt. Also das haben die letzten Wahlen schon manchmal gezeigt, dass große Klappen beeindrucken können.
Was zeigt das Beispiel mit den Nilpferden tatsächlich? Warum ist das wichtig? Wo ist da das Erkenntnisinteresse?
Das war so ein gutes Beispiel, weil wir müssen ja oft andere Menschen ganz schnell beurteilen. Und dabei sehen wir eigentlich nur einen ganz kleinen Teil, also seine Pose, seinen Gesichtsausdruck oder wie der so wirkt. Ne? Und dann innerhalb von ganz kurzer Zeit hat man aber trotzdem so ein Bild aufgebaut und denkt, okay, der ist dominant oder bei dem muss ich aufpassen oder der ist mir sympathisch. Und so ähnlich ist es auch bei Tieren, wenn sie zum Beispiel Dominanz feststellen wollen, dass Nilpferde einfach das Individuum mit dem größeren Maul als dominanteres Individuum gilt. Und das ist unbewusst verankert in der Wahrnehmung. Und bei Menschen funktioniert das manchmal auch so. Also wenn jemand eine gewisse Körperpose, eine Haltung, Gesten so an den Tag legt, dann sind manche Menschen auch unbewusst beeindruckt und halten sie entweder fern oder ordnen sich unter. Also solche Mechanismen gibt es auch.
Kannst du mal ein Beispiel erläutern, was sind das für Gestiken und Situationen, in denen so eine Dekodierung ganz schnell stattfindet oder in so eine Schublade gesteckt wird?
Es gab eine Studie von der MIT und Northwestern Universität. Da haben sie zwei Studenten, quasi, die sich nicht kannten, unterhalten lassen. Und danach haben sie ein Spiel mit denen spielen lassen. Und das Spiel war so ein Vertrauensspiel. Also wie sehr vertraue ich der anderen Person? Und so typische Gesten war, wenn einer sich so richtig am Kinn kratzt oder sehr, sehr stark die Arme zusammenschränkt. Solche Gesten, die wirken unbewusst so, dass die andere Person der anderen Person weniger vertraut, wenn man solche Gesten macht. Und das Interessante war, die haben das auch mit einem Roboter gemacht. Also die Leute wussten, das ist kein Mensch. Und der Roboter hat 5 neutrale Gesten gemacht oder 5 negative Gesten. Und auch, als sie dann mit dem Roboter so eine Interaktion machen mussten, nachdem der Roboter diese negativen Gesten produziert hatte, haben sie in dem Spiel dem Roboter weniger vertraut.
Heißt das auch, dass wir diese, wenn wir diese Gestiken lernen würden, das ganz bewusst einsetzen würden? Oder ist das nicht ausreichend? Also weißt du, was ich meine? Nur die eine Gestik ist ja noch kein Gesamteindruck, sondern es muss so insgesamt stimmig sein, damit es wirkt.
Also es gibt zwei Punkte. Eins, Politiker lassen sich tatsächlich von Spezialisten trainieren, indem sie zum Beispiel, man zeigt ja auch zum Beispiel immer die Innenseite der Hand, ne? Und man macht große Gesten.
Oder die Merkel-Raute.
Ja, genau. Also es gibt gewisse Gesten, die einen positiven Effekt haben und vor allem, wenn man die Innenseite der Hand zeigt, dann soll es unbewusst so wirken, es gibt Studien, die das sagen, dass man sagt, hey, ich bin ein vertrauenswürdiger Typ.
Ich habe nichts zu verstecken.
Genau, genau. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so einfach, weil zum Beispiel, es gibt auch etwas, was wir Mimikry nennen. Das bedeutet, Sven, du nickst und wenn ich jetzt auch unbewusst mit zunicke, dann findest du mich sympathisch.
Ja.
Oder wenn
willst du Rapport zu mir aufbauen.
Genau. Ja. Also wenn man das macht, was die andere Person macht, dann findet die andere Person unbewusst mich sympathisch. Sagt man der Person aber, die andere Person hat dich genau studiert und ahmt dich gerade nach, um dir zu gefallen, dann
kippt das.
Dann ist es genau das Gegenteil. Dann findet man die Person total unsympathisch, weil sie mich nachahmt, um mir zu gefallen. Und so ähnlich, denke ich, ist es auch mit diesen Gesten. Also vieles funktioniert unbewusst. Und in dem Moment, wo man weiß, dass jemand bewusst das von mir als Information bekommen will und mich beeinflussen will, glaube ich, funktioniert das nicht mehr.
Heißt das im letztendlichen Schluss, dass wir alle in Schubladen dekodieren? Also das ist natürlich, hört sich wie eine Binsenweisheit an, aber tatsächlich ist es so.
Wenn man es kurz sagen müsste, ja, dann sind wir alle Schubladendenker. Aber Schubladendenken ist immer so negativ behaftet. Aber wir würden sagen als Wissenschaftler, wir kategorisieren alles, die Welt, andere Menschen. Und das ist so ein Grundmechanismus, um überhaupt in der Welt überleben zu können. Also ich muss ja überhaupt ganz schnell Informationen rausziehen, die für mich relevant sind. Wird der andere mir in die Fresse schlagen oder will er mir einfach nur ganz coolen Fistbump geben? Ja, und das sind so Informationen, die mir entweder wehtun oder die zur Freundschaft führen. Und sowas muss man ganz schnell dekodieren können. Und so gesehen, um das machen zu können, bildet das Gehirn Kategorien.
Das heißt aber auch, dass wir sozusagen im Leben, deshalb das mit den Vorurteilen, damit immer klarkommen müssen. Und wenn wir uns ein Stück weiterentwickeln wollen, muss es so ein Ziel sein, diese Vorurteile erstmal zu reflektieren, sich bewusst zu werden? Oder wie gehe ich damit um?
Das ist auch genau der Punkt, den ich oft in meinem Buch angeschrieben, also im Buch versucht habe zu beschreiben. Weil vieles, was wir unbewusst tun oder was unser Gehirn unbewusst tut, wissen wir ja gar nicht. Und es ist schon gut, wenn man reflektiert darüber nachdenkt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, es gab diesen Versuch, wenn man schwarze Amerikaner und weiße Amerikaner anschaut, dann gab es bei den schwarzen Amerikanern, wenn man die Gesichter gesehen hat, eine Art Angstgefühl oder es gab Gehirnregionen, die aktiver waren, die für Angst oder negative Emotionen zuständig waren. Und das hat man ja oft interpretiert, das ist Rassismus oder das kannst du im Kopf messen. Aber auf der anderen Seite ist es dann nicht nur das schwarze Gesicht gewesen, sondern auch, wie die Leute das gelernt haben oder das assoziiert haben. Also wenn man dann näher reinschaut, dann weiß man, das ist jetzt nicht natürlich, das ist nicht angeboren.
Sondern es ist sozial erlernt.
Das ist erlernt und das kann man auch ändern. Und sowas, genau, das kann man nur durch Reflexion erreichen.
Das heißt aber auch, dass sozusagen dieses kommunikative Missverständnis, das Schubladendenken, auch wenn man wissenschaftlich sagt, erstmal ist es nicht negativ, das ist ganz normal, der Zustand. Dass wir, weil wir Welt dekodieren und handhabbar machen müssen, müssen wir sozusagen mit dieser subjektiven Brille drauf schauen.
Genau, das ist so, wie das Gehirn funktioniert. Wir kategorisieren, wir stecken andere Menschen, vieles, was wir erleben, eben erstmal in Schubladen, genau. Die Frage ist, sind Leute auch bereit, die Schubladen neu zu räumen, aufzuräumen und neu zu ordnen, was manchmal notwendig ist, oder bleibt man in den alten Schubladen stecken?
Was ist denn dein Eindruck? Sind die Menschen dazu bereit oder?
Viele nicht. Es gibt einen ganz lustigen Ausdruck im Koreanischen, da sagen sie, der Mensch, der da, ist so wie eine Wurst. Und ich frage, warum? Was meinst du damit? Eine Wurst ist vorne zu, hinten zu, geht nichts rein, kommt nichts raus.
Der ist fertig, sozusagen.
Ja, genau. Und es gibt manche Menschen, die wollen keine neue Information, die wollen ihre Meinung auch nicht ändern und die wollen das auch nicht unbedingt kommunizieren. Das sind so, es gibt diese schwierigen Fälle. Genau. Aber schöner ist es natürlich, wenn man immer das ganze Leben was Neues dazulernt.
Wie bei dir auch. Dong Seong-chan, du bist promovierter Neurowissenschaftler oder die Promotion ist in Neurowissenschaften, soziale Neurowissenschaften, wie würdest du es selbst sagen?
Genau, also Neurowissenschaften ist offiziell, ich habe einen PhD, ich habe einen Doktor in Neurowissenschaften, genau, und spezialisiert habe ich mich in sozialen Neurowissenschaften. Übrigens muss ich sagen, man ist nicht unbedingt schlauer, wenn man promoviert ist. Also ich glaube, das ist einfach nur so ein Titel, den man irgendwann bekommen hat. Aber ja, genau.
Deutschlandfunk Nova, Dong Seong-chang ist zu Gast. Dong, lass uns mal auf deine Forschung gucken. Kannst du einem Laien erklären, was genau du erforscht?
Ja, also ich bin ja eigentlich frisch promoviert. Das bedeutet, ich bin jetzt kein großer Wissenschaftler, sondern in der Doktorarbeit beschäftigt man sich wirklich mit kleinen, kleinen Themen. Und eins davon war, wie nehmen wir Handlungen von anderen Menschen wahr? Also wie jemand bewegt, wie kann das Gehirn dekodieren anhand von einer Bewegung, ob diese Person freundlich ist oder aggressiv ist oder ob es auch kulturelle Unterschiede gibt, ob eine Handlung, die ich in Deutschland durchführe oder in Korea durchführe, jeweils von Deutschen oder Koreanern anders
aufgenommen wird. Zum Beispiel ein Handschlag, hier Ghetto-Faust, genau. Solche Dinge.
Genau, Ghetto-Faust, ich weiß nicht, ob die Leute das kennen, das ist so Fistbump, man schlägt Faust auf Faust und hier das ist so eine Begrüßung.
Genau.
Yo, sieht man im Radio leider nicht.
Ja, hat man gehört.
Aber Obama macht das ganz oft und
Wir beide ja auch.
Genau, in den USA macht man das oft. Und lustigerweise in Asien kennt man diese Begrüßung gar nicht.
Auch nicht aus dem Fernsehen?
Also wenn man ganz viele amerikanische TV-Shows anschaut oder Filme, dann klar, dann kennen
wir das. Aber es ist nicht im kulturellen Alltag verankert irgendwie.
Nein, auf keinen Fall. Also da hat man andere Begrüßungen. Und das fand ich interessant, dass ich das in meiner Doktorarbeit in einem der Versuche gemacht hatte, dass ich genau verschiedene Handlungen, wie zum Beispiel Hände schütteln, Winke, Winke oder auch einem in die Fresse hauen oder auch so ein Fistbump, ne, gezeigt hatte. Und ich fand es interessant zu sehen, es hat mich interessiert, ob es da Unterschiede gibt bei Koreanern und bei Deutschen, wenn sie die gleiche Handlung sehen.
Bevor du das Ergebnis verrätst, wie hast du es getestet? Versuchsdesign?
Ich benutze da ein Paradigma, das heißt Adaptation. Das bedeutet, wie will ich überhaupt messen, wie eine Handlung im Gehirn dekodiert ist? Ich zeige die gleiche Handlung immer wieder. Dann sind diese Handlungen, die wiederholt gezeigt werden, darauf reagieren die Neuronen oder Populationen von Neuronen im Gehirn spezifisch weniger. Mhm. Es ist also so, als ob, wenn ich dir jetzt irgendwie tausendmal eine Coca-Cola-Werbung zeige, dann kannst du sie nicht mehr sehen, dann willst du auch darauf keine Reaktion zeigen. So ähnlich sind die Neuronen auch. Wenn man ihnen das Gleiche zeigt, dann reagieren sie weniger darauf. Und das ist ganz nett, weil dann kann man ja messen, welche Populationen für welche Handlungen weniger eine Aktivierung zeigen.
Exakt, ja.
Genau, das benutze ich als Paradigma, Adaptation nennt man das. Und genau, und das habe ich gemacht bei Deutschen und Koreanern, dass man die gleiche Handlung immer wiederholt gezeigt hat und geschaut hat, ob es da irgendwelche andere Patterns oder Muster gibt in den beiden verschiedenen.
Das heißt, du hast denen die Handlung vorgeführt und geguckt, sozusagen, wie ist die neuronale Reaktion, oder haben sie die Handlung selbst durchgeführt und du hast es dann gemessen?
In einem anderen Versuch, also eine andere Diplomandin, die hatte das auch, die wirklich durchführen lassen. Geht auch. Aber in meinem Fall ist es für die Einfachheit so, dass man vorher diese Handlungen aufnimmt. Man hat so einen Motion Capture Suit, also damit nimmt man auch...
Wie bei Gollum.
Genau, Gollum oder Godzilla, das sind ja alle Schauspieler, die in diesem Suit stecken und dann Handlungen durchführen, und die mappt man dann später auf so eine Animationsfigur. Kann man auch in der Wissenschaft machen, dass ich Leute Handlungen durchführen lasse und dann nehme ich sie auf und dann zeige ich sozusagen die aufgenommenen Handlungen.
Sag mal eine Größenordnung, wie viele Testpersonen hast du dann? Zeigst du das? Oder hast du es gezeigt?
Insgesamt bei dem einen Versuch mit Koreanern und Deutschen waren es 48, jeweils 24 Versuchspersonen. Und man macht während der Doktorarbeit ja mehrere Experimente, so gesehen, ja.
So, und jetzt das Ergebnis. Jetzt würde man ja sagen, Hypothese, klar, wenn das kulturell nicht verankert ist, wird das in irgendeiner Art und Weise einen Unterschied geben.
Genau, den Unterschied hatte ich auch erwartet, weil ja in Deutschland ist es eine Begrüßung, das weiß man, in Korea weiß man es nicht. Mhm. Aber interessanterweise gab es da fast gar keine Unterschiede. Und das hatte mich echt gewundert. Eine Erklärung ist, dass wir zwar keinen Namen für diese Handlung nennen können, wie wir in Deutschland sagen, Ghetto-Faust oder amerikanischen Fistbomb. Diesen Begriff gab es im Koreanischen nicht, aber trotzdem konnten die Leute unbewusst feststellen, ist das jetzt eine freundliche Aktion, ist es eine aggressive Aktion? Und wenn man sie wirklich befragt hatte, was sie in dieser Bewegung, in der Handlung gesehen haben, dann war diese Einschätzung doch mehr oder weniger ähnlich. Und darauf führe ich das zurück, dass in den beiden Probandengruppen so viele Ähnlichkeiten waren, lässt darauf schließen, dass wir von der gleichen Handlung in einer größeren Kategorie wahrscheinlich schon das Ähnliche sehen.
Weil Zusatzinformationen da sind? Also weil ich zum Beispiel sehe, die Fistbomb wird durchgeführt mit einem Lächeln im Gesicht und das können Menschen dekodieren? Oder woher kommt dieselbe Einschätzung?
Teilweise in der Kinematik. Also man hat andere Bewegungsmuster, wenn man jetzt irgendwie aggressiv
ist. Wenn ich zuschlagen will, ist mein Körper mehr in Spannung, als wenn ich jetzt nur ganz relaxed irgendwo lang gehe.
Also weil in den Stimuli zeige ich natürlich keine Gesichtsausdrücke, weil die geben mir zu viele Informationen. Mhm. Ich zeige da wirklich nur die Handlung. Aber genau, das ist wahrscheinlich in der Bewegung, wie man sich bewegt. In der kinematischen Information ist viel drin. Wir haben auch gelernt, wie Menschen sich bewegen in gewissen Situationen, und wir können das ganz gut einordnen, ohne darüber nachdenken zu müssen.
Das heißt aber, es ist in allen kulturellen, also in den beiden kulturellen Räumen, die du jetzt verglichen hast, beides sozial erlernt, weil das ist ja keine genetische Disposition, diese Dekodierung ist auf jeden Fall jeweils gleich erlernt.
Genau, das ist erlernt, aber die interessante Frage, und die konnte ich nicht ganz beantworten, ist, kann man trotzdem selbst Informationen, die man nicht gelernt hat, irgendwie einordnen? Mhm. Und das Ergebnis lässt ein bisschen darauf schließen, weil man hat ja diese Fistbomb als Handlung nicht erlernt, aber man hat die Bewegungsmuster sozusagen erlernt, könnte man sagen.
Genau. Mhm. Vielleicht sieht es mehr wie Handschlag aus oder so, so in die Richtung. Wie, wenn du einmal den Forschungskontext drumherum siehst, gibt es viel Forschung in dem Bereich, wo dann deine Forschung gut reinpasst? Oder gibt es wenig Forschung? Oder gibt es Forschung, die andere Ergebnisse zeigt? Wie ist so der Kontext?
Es gibt viel interessante Versuche, die eine Relevanz haben könnten mit meiner Forschung zusammen. Zum Beispiel auch, wir kennen ja die Spiegelneuronen. Und man hat ja immer gesagt, okay, wenn ich gene und du genst, dann sind es die gleichen Neuronen, die das kodieren, und die sind aktiviert. Sowas könnte man auch untersuchen, indem man halt die gleiche Handlung zeigt oder auch komplementäre Handlungen und schauen, ob dann wirklich die gleichen Regionen aktiv sind oder die gleichen Neuronenpopulationen darauf reagieren. Sowas könnte man nutzen. Ansonsten, genau, sind diese Studie für uns Neurowissenschaftler deswegen interessant, weil man oft nach Methoden sucht, die Handlungen oder etwas, was wir sehr abstrakt nennen, quantifizieren kann. Und da war diese Adaptation eine ganz gute Methode, um überhaupt feststellen zu können, was kodiert denn überhaupt so eine Handlung und wie können wir sowas messen.
Das heißt, es geht auch mehr darin, ein Messinstrument zu etablieren, als jetzt zu sagen, es hat eine soziale größere Relevanz von der Aussage her. Oder wie würdest du es einschätzen?
Also in der Wissenschaft hat immer eine gute Methode eine große Relevanz, weil wenn eine Methode gut ist, dann können andere Wissenschaftler die gleiche nehmen und man findet ein Ergebnis. Und dann kann man das je nachdem auf die eigene Fragestellung anwenden. Also eine Fragestellung, die ich noch nicht beantwortet hatte, aber die ich interessant fand, war zum Beispiel auch, wenn du weibliche Bewegung in eine männliche Figur mappst und dann fragst du, ist es weiblich oder männlich, dann sagen ganz viele Leute, also auch wenn es jetzt politisch unkorrekt klingt, schwul. Die denken, das ist eine homosexuelle Person, die eine Handlung durchführt. Das fand ich total interessant. Warum nimmt das Gehirn diese Kombination von Aussehen männlich und Bewegung weiblich als
homosexuell
war. Und wahrscheinlich ist es auch erlernt. Und da fand ich, dass man diese Studie vielleicht durchführen könnte, habe ich noch nicht machen können, dass man das in verschiedenen Kulturkreisen, sowohl mit homosexuellen, heterosexuellen Personen und auch in verschiedenen Kulturkreisen, wo diese Handlungen besser bekannt sind oder weniger bekannt sind, durchführen kann, um zu schauen, gibt es diese Unterscheidungen wirklich nur, weil wir sie erlernt haben? Oder haben wir tatsächlich wirklich so eine Kategorie für heterosexuell, homosexuell? Und das hat man ja auch noch nicht feststellen können. Und da könnte man zum Beispiel solche Sachen auch untersuchen und eine Antwort darauf finden. Das fand ich interessant.
Gibt es einen Punkt in deinem Leben, an dem dir klar war, dass du Neurowissenschaftler werden würdest, der diesen soziologischen Schwerpunkt hat?
Wenn ich so zurückblicke, dann war das schon immer eine Frage bei mir, wie nehmen wir denn so schnell andere Menschen wahr und warum kategorisieren wir andere Menschen so schnell? Das war eine persönliche Frage, weil ich bin ja in Deutschland geboren.
Und wenn man jetzt Heidelberg?
In Heidelberg. Und wenn man meine Stimme hört, dann denken wahrscheinlich alle, ich bin deutsch. Aber wenn man mich sieht, dann bin ich ganz klar Asiate. Also ich sehe koreanisch aus. Und dann kommt immer diese Frage, Dong, wo kommst du denn her? Oder wo kommen Sie her? Und ich sage dann so, Heidelberg. Nee, ich meine, wo kommen Sie wirklich her? Meinen Sie, wo ich jetzt wohne, in Tübingen oder Bonn? Nee, ich meine, so, wo kommen Sie wirklich, wirklich her? Und damit meinten Sie dann immer so meine Eltern. Ja, und ich sage, ja, okay, meine Eltern kommen aus Korea. Ah, okay, alles klar. Gut, ich sehe anders aus, wurde dann ganz schnell kategorisiert, dass ich nicht ganz deutsch sein kann. In Korea dachte ich, juhu, jetzt sehen doch alle gleich aus, jetzt gehöre ich zu den Koreanern. Aber dann kam auch trotzdem immer die Frage, dass sie gesagt haben, ja, aber du redest oder du gestikulierst anders. Bist du irgendwo anders aufgewachsen oder so? Und dann so, warum? Ja, irgendwie, ja. Und dann muss
ich auch
sagen.
Das heißt, du hast in beiden Kulturkreisen eigentlich das Gefühl gekriegt, nicht wirklich dazuzugehören.
Ja, als Teenager war das nicht immer einfach, weil die Leute merken ganz schnell, wenn jemand anders ist. Und anders sein hat nicht immer Vorteile. Es kann auch manchmal so ein Stigma sein. Es kann die Interaktion mit anderen auch beeinträchtigen. Manchmal war das schon schwierig, weil man sagt, hey, du gehörst nicht zu uns, du verhältst dich doch anders, du siehst doch anders aus. Und das machen Menschen oft unbewusst, ne? Und das hat mich seit dieser Zeit auch sehr interessiert. Erstens, woher merken sie das so schnell? Also wenn alle Asiaten für uns gleich aussehen, unter den Asiaten, wie merken sie denn sofort, dass einer in den USA geboren ist oder in Deutschland geboren ist, dass man das so in ein paar Sekunden, ein paar Minuten rauskriegt? Das kann man ja keinem Roboter beibringen. Mhm. Und das war so eine Frage, die sich schon seit meiner Kindheit entwickelt hat. Und ich fand es interessant, dass man das mit der Neurowissenschaft nicht ganz beantworten kann, aber zumindest untersuchen kann, wie das Gehirn andere Menschen wahrnimmt, wie das Gehirn andere Menschen kategorisiert. Und das ist dann zu meinem Thema geworden.
Das ist ja der erste Schritt. Damit kann man jetzt gut in der Wissenschaft überleben und auch wissenschaftliche Forschung machen. Damit musst du ja noch nicht als Science Slammer auf eine Bühne treten.
Das stimmt.
Wie ist das passiert?
Genau. Also ich finde, dass ein Wissenschaftler nicht nur dem Wissen hinterher sein sollte, sondern auch die Wissenschaft kommunizieren muss zu einem gewissen Grade. Weil da gibt es mehrere Gründe. Also zum Beispiel mein Doktorvater sagt immer, ihr könnt ja nur forschen wegen Forschungsgeldern und das sind alles Gelder von Steuerzahlern, von normalen Leuten, die keine Wissenschaft tun. Und wenn man das weiß, dann haben wir als Wissenschaftler auch eine Pflicht, das, was wir erforscht haben oder das Wissen der Gesellschaft zurückzugeben oder auch den Menschen zu erzählen, das und das ist rausgekommen, das ist relevant, das kann euch helfen oder das haben wir gefunden. Das ist ein Punkt, dass wir eine gewisse Pflicht haben, den Menschen auch von unserer Wissenschaft zu erzählen, weil wir das ja nicht umsonst tun dürfen. Ja.
Mein Eindruck ist, dass aber, sagen wir, wenn wir in den angloamerikanischen Raum reingucken, das sehr verbreitet ist. Keine Ahnung, wenn man in England lebt als Wissenschaftler, ist das ein Qualitätskriterium, wenn man regelmäßig in der BBC zu sehen ist, egal wie lang oder wie kurz.
Ja.
Meine Wahrnehmung in Deutschland ist eine andere. Meine Wahrnehmung in Deutschland ist eher noch dieses, naja, das ist lästig, Öffentlichkeitstermine wahrzunehmen, das hält mich von Lehre und Forschung ab. Also da ist eher noch so eine, das Popularisieren wird eher auch als negativ wahrgenommen. Ist das jetzt überspitzt formuliert oder wie ist da deine Wahrnehmung?
Es ist tatsächlich wahr. Es gibt einige Professoren, die sagen zum Beispiel, nee, warum machst du Wissenschaft auf der Bühne? Du musst im Labor sitzen und richtig forschen. Das ist Zeitverschwendung.
Oder Bücher schreiben, so ein Quatsch. Also populärwissenschaftliche Bücher manchmal, genau. Keine Paper.
Aber ich denke, das ist immer wichtiger geworden. Und wenn wir zum Beispiel die Klimaschutzdebatte anschauen oder auch mit Impfen, ja, dann, wenn man das Grundwissen hat der Biologie oder auch wirklich in diesem Forschungsgebiet, dann sind es ja wirklich feste Fakten, die wir über die Jahrzehnte angehäuft haben. Aber die Leute denken oft, das ist eine Meinungssache. Ja? Also, hey, ich bin dagegen oder das gibt's nicht oder das ist alles Bullshit. Und da kommt so eine Glauben rein. Und ich finde, es ist wichtig als Wissenschaftler, den Menschen auch das Wissen zu geben. Also nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern wenn man das Wissen hat, dann kann man selbst eins und eins zusammenzählen und sieht, das eine macht Sinn, das andere macht keinen Sinn. Ja? Und genau diesen Prozess kann man als Science-Slammer oder als Wissenschaftskommunikator machen, indem man Wissenschaft auch unterhaltsam und interessant erklärt. Und wenn jemand nach Hause geht und dann nachgoogelt oder bei Wikipedia nachschaut oder auch ein Buch kauft und das lesen möchte, dann hat man als Wissenschaftler ganz, ganz viel erreicht. Und ich glaube, das ist auch, muss nicht jeder Wissenschaftler tun, aber trotzdem ist diese Wissenschaftskommunikation ein ganz wichtiger Punkt. Und es hat mir auch persönlich ganz viel Spaß gemacht, den Leuten zu erzählen, hey, guck mal, in der Forschung gibt es diese coolen Ergebnisse oder das zu erzählen. Und so gesehen bin ich auch in diese Richtung.
Erster Science-Slam-Auftritt war wann?
Das war 2013.
Wo?
Das war in Dresden. Ich habe super schöne Erinnerungen an Dresden. Das ist eine schöne Stadt, tolle Menschen. Und das war damals die Nachwuchswissenschaftlerkonferenz von der Max-Planck-Gesellschaft, wo wir 80 verschiedene Institute, alle haben was anderes studiert. Und wie soll man da...
Du hast am MPI auch promoviert, also
Max-Planck-Institut in Tübingen promoviert. Genau. Und da haben wir halt Max-Planck-Institute von ganz Deutschland Doktoranden getroffen. Und da haben wir überlegt, wie können wir Leuten, die was komplett anderes studiert haben, von der eigenen Forschung erzählen. Und dann hatten wir gedacht, okay, Science Slam ist cool. Wir machen das, jeder hat 5 bis 10 Minuten Zeit, ja, und kann seine Forschung runterbrechen, dass jeder das verstehen sollte. Und dann am Ende habe ich das selbst mitgemacht und dann auch noch gewonnen. Aber ja, und das war der Anfang. Und danach haben wir gesagt, es gibt hier und dort in ganz Deutschland verschiedene Bühnen. Willst du nicht mal auftreten? Und so hat das angefangen.
Gab es da Auftritte, die nicht funktioniert haben?
Ja, also die ersten paar Auftritte waren nicht so toll. Also die gibt es immer noch auf YouTube und da muss ich immer sagen, oh, das tut mir immer noch weh, wenn ich sie anschaue.
Weil
man hat als Wissenschaftler oft das Erklärerische. Man versucht irgendwie, wie so ein Lehrer irgendwie sagen wir mal so, es ist für mich interessant. Aber für den Hörer ein bisschen langweilig. Und das merkt man selbst gar nicht. Und man redet und redet und redet und dann ist man nicht in der Zeit. Und dann, das passiert einem schon ganz schnell.
Gibt es einen besten Auftritt, wo du gedacht hast, wow, das war jetzt richtig im Flow und toll?
Ja, es gibt einige. Und das kann man aber in dem Moment schlecht selbst einschätzen. Aber das sagt das Publikum einem danach. Und das finde ich immer toll, mit den Leuten, die den Talk angehört haben, Fragen zu bekommen oder mit denen sich zu unterhalten. Und wenn ich merke, dass eine Message, die ich hatte, beim Publikum auch angekommen ist oder dass Leute wirklich da viel mitgenommen haben, dann denke ich, das war ein guter Auftritt. Da gibt es einige. Ja.
Du hast am Anfang gesagt, dass sozusagen dieses kulturelle Dazwischenstehen eine Grundmotivation war. Hast du das Gefühl, heute auch noch wird es dir gegeben, dieses Dazwischenstehen nicht ganz dazu zu gehören? Oder ist es heute eher das Gefühl, ja, du kannst Brücken bauen, weil du beide Welten kennst oder irgendwas anderes noch?
Ja, du hast es richtig gesagt. Also ein Glas ist es entweder halb voll oder halb leer. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich dankbar, dass ich verschiedene Kulturen erleben konnte, weil ich Sachen, die Koreaner von den Deutschen nicht verstehen kann und auch erklären kann. Umgekehrt genauso Sachen, die in Asien einem Deutschen vielleicht etwas komisch vorkommen würde, gut verstehen kann. Also ich denke, das ist eigentlich toll, dass man in beiden Kulturen oder auch mehreren Kulturen sein konnte. Und ich glaube, in der jetzigen Gesellschaft werden diese Erfahrungen auch immer mehr und mehr geschätzt.
Gibt es für dich einen Ort, den du als eindeutiges Nest oder Zuhause oder Heimatort bezeichnen würdest?
Das ist eine schwierige Frage und meine Antwort darauf wäre immer, Home is where my people are, also meine Familie, meine Freunde, wenn ich irgendwo bin, wo ich mich wirklich wohlfühle, dann hat es weniger mit dem Ort zu tun, sondern die Menschen, die in meiner Umgebung sind, die ich mag, mit denen ich gern abends ein Bier trinken gehe und wo ich mich dann zu Hause fühle, ja, das macht mein Zuhause aus.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk, Dong Seong Chang ist zu Gast. Wenn man sich in den vergangenen Jahren mal anguckt, was du gemacht hast, das Buch jetzt gerade, Science Slam Auftritte, deine Forschung, dann sagst du ganz häufig so einen Gedanken wie, das Gehirn als solches ist nicht dazu gemacht, alleine zu sein. Ist das für dich auch eine deiner Kernbotschaften?
Das stimmt, genau. Also die Botschaft in meinem Buch ist auch, dass eigentlich andere Menschen für unser Gehirn das Wichtigste sind. Wenn wir in die Evolution schauen, dann hat sich die Intelligenz des Menschen eigentlich auch erst dann entwickelt, als Menschen angefangen haben, mit anderen Menschen zusammen zu leben. Und das finden wir auch in den Forschungsergebnissen. Also zum Beispiel, wenn jemand einen richtig freundlich und nett anlächelt, dann ist es so, als ob man von der Person Geld bekommen hätte. Es sind die gleichen Belohnungszentren, die angehen. Also wir können andere Menschen glücklich machen, indem wir sie anlächeln und nett und freundlich zu anderen Menschen sind. Das ist etwas. Und auch, dass die bloße Präsenz von anderen Menschen uns lernfähiger macht. Da gibt es Studien von der Washington Universität, wo selbst wenn Kinder etwas nur von einem Fernseher lernen oder von einem Laptop, ja, wenn andere Kinder in meiner Nähe sind und jeder lernt, aber wir sind im gleichen Raum, dann lernen sie besser.
Obwohl jeder sozusagen von einem eigenen Rechner sitzen könnte, also isoliert lernt.
Genau, also die schauen in diesem Versuch auf den gleichen Rechner, aber die kommunizieren nicht unbedingt miteinander, aber nur die Präsenz von anderen Menschen bringt uns schon dazu, dass wir besser lernen. Und das gibt auch oft auch diese Momente, wo, wenn wir andere Menschen haben, inspirierter sind, dass wir bessere Ideen haben. Und das ist ganz, ganz faszinierend, dass das Gehirn wirklich die Präsenz von anderen Menschen eine ganz große Rolle spielt. Sowohl fürs Lernen, sowohl für auch glücklich sein. Und genau, und das liegt wohl daran, dass unser Gehirn sich halt in der Evolution so entwickelt hat, als wir angefangen haben, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Dass es super wichtig ist für unser Gehirn.
Aber heißt das, auch wenn man die Forschung jetzt nochmal mitnimmt und ganz groß mal eben aufhängt, dass wir eigentlich bewusst uns anderen Menschen noch mal mehr zuwenden müssen, vielleicht sogar bewusst den Menschen zuwenden müssen, die wir in vielleicht andere Schubladen stecken würden. Also dass es so eine Art, keine Ahnung, anderes demokratisches Bewusstsein geben muss, wenn man es mal ganz hoch aufhängt. Steckt das für dich da drin?
Ja, genau. Eine andere, also bewusst ist schwierig, weil ich glaube, wir beschäftigen uns sowieso immer mit anderen Menschen. Wenn man in einen Gehirnscanner, also so ein FMRT, genau.
Also einen funktionalen Magnetresonanztomographen.
Genau, wenn man da Probanden sagt, denken Sie an gar nichts, dann denken die meisten Menschen an andere Menschen. Ah, wen will ich treffen? Ah, ist der mir noch böse? Also man weiß nicht ganz genau, was für Gedanken sie haben.
Aber man sieht, welche Region.
Wir denken immer an andere Menschen. Das ist so eine Hypothese. Aber was ich auch wichtig finde, ist, dass wir offen sein müssen, um andere Menschen neu kennenzulernen. Wir hatten ja vorher von Nilpferden geredet, Maul auf, dominant. Aber so kann doch menschliche Interaktion, dafür ist unsere menschliche Interaktion viel komplexer. Und da sage ich oft auch dieses Metapher, kennt ihr so einen Kubus? So ein Würfel.
Genau. Ein Würfel.
Genau. Nehmen wir mal einen Würfel, ja. Wenn man einen Würfel von einem Sichtpunkt, einem Viewpoint anschaut, dann kann man maximal nur 3 Seiten von diesem Würfel sehen, ja?
Ja.
Man kann niemals mehr als 3 sehen. Man sieht manchmal eine Seite, 2, maximal 3.
Es sei denn, er liegt auf dem Glastisch und darunter liegt ein Spiegel, aber das ist jetzt egal. Okay, sagen wir maximal 3.
Genau.
Ja.
Und es hat ja eigentlich 6 Seiten, wir sehen nur 3. Aber ein Mensch hat doch unzählbar viele andere Seiten. Also ein Mensch hat viel, viel, viel mehr Seiten. Und die Seiten, die wir von einem Mensch erleben können, sind auch nur ganz wenige. Trotzdem denken wir kennen diesen Mensch und wir stecken ihn in eine Schublade. Und ich glaube, das ist für mich wichtig, dass wir uns wirklich ehrlich auch und offen für andere Menschen interessieren sollten, dass die andere Seiten haben, die ich nicht kenne, dass dieser Mensch auch anders sein kann als ich, aber deswegen interessant ist. Und da lernt man auch viel mehr. Also sagen wir mal, wo kommen zum Beispiel Fremdenfeindlichkeiten am meisten vor? Ja? Das Interessante ist, die meisten Gegenden, wo diese Fremdenfeindlichkeit am höchsten ist, sind genau dort,
wo keine Fremde
am
sind.
Wenigsten Fremde wohnen. Es ist quasi, man hat so wenig Erfahrung mit diesen Menschen, dass man Angst hat oder wenn manche sie so dazu pushen, dass man auch feindlich reagiert, auch wenn man es irgendwie nicht bewusst macht, ja. Und deswegen, dazu kann helfen, indem man wirklich diese Erfahrung zulässt, diese Menschen, die man nicht kennt oder noch nie gesehen hat, auch eine Chance gibt, und kennenzulernen. Und danach ändert sich die Meinung auch. Da gab es auch schöne Dokumentarfilme, glaube ich, im war es eine ARD-Sendung oder so, wo sie eine Flüchtlingsfamilie aufgenommen hatten. Und am Anfang wollten sie das gar nicht und am Ende wollten sie die Familie gar nicht weiterziehen lassen, weil sie schon Teil von unserem Dorf geworden ist und lieb gewonnen haben. Und so tickt der Mensch, würde ich sagen.
Das heißt aber auch bewusst immer wieder neuen Erfahrungen aussetzen. Hast du trotzdem manchmal das Gefühl, du stehst viel auf Bühnen, du kommunizierst viel über Wissenschaft und so, du brauchst für dich dann auch irgendwann mal so einen Rückzugsraum, um zu sagen, okay, jetzt brauche ich einmal so meine Ruhe für mich?
Natürlich, also man kann nicht nur immer mit anderen Menschen sein. Man braucht auch seine eigene Zeit, man muss auch mal abschalten können, klar. Genau, aber es muss beides da sein. Man muss die Zeit für sich selbst auch haben, aber auch offen gegenüber anderen Menschen sein, dass man die Interaktion mit anderen Menschen zulässt. Und Statistiken zeigen, Studien zeigen, wenn wir mehr mit anderen Menschen interagieren, ja, auch mit Fremden, so beim Kaffee trinken, hallo und schönen guten Morgen. Ja, und ganz kurz, das macht den Tag glücklicher und den Menschen glücklicher. Also wenn wir etwas mehr freundliche Interaktion haben, dann ist jeder glücklicher.
Heißt auch, jeder sollte bei sich damit anfangen.
Genau. Und manchmal ist es auch so, dass man genau aus dem einen Grund den anderen gegenüber so scheu ist, weil man sich immer Sorgen macht, wie wird denn der über mich denken? Und sich eigentlich davon zu lösen, hilft manchmal auch, dass man sagt, ist doch egal, ich lache jetzt und begrüße einfach mal und ist gut so.
Bisschen mehr Freundlichkeit an den Tag legen. Genau. Ja. Dong Seong Chang ist Science Slammer, Neurowissenschaftler und war heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de und natürlich im Podcast, wo immer ihr die herbekommt. Ich bin Sven Preger, nächste Woche wieder da und wir alle gehen morgen ein Stück freundlicher durch den Tag. Bis dann. Adieu.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.